hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und ich habe heute die Karin Kelle-Herfurth zu Gast. Und einen Doktortitel habe ich jetzt unterschlagen, aber da sagst du ja gleich noch was dazu. Hallo Karin.
Hallo Frank, ich grüße dich. Schön, dass ich dabei sein darf.
Genau. Ich würde ja normalerweise sagen, bitte nimm Platz und wir unterhalten uns jetzt. Aber da wir ja alle mehr oder weniger zu Hause gerade sind und wir ja auch nicht unbedingt Nachbarn sind, du bist in Hamburg, ich bin in der Nähe von Bremen, haben wir uns jetzt virtuell verabredet, um diese Aufzeichnung zu machen. Und wir haben uns vorgenommen, heute über das Thema Gesundheit und im Schwerpunkt um das Thema Gesundheit von Führungskräften zu sprechen. Titel, ja, könnte sowas sein wie gesund und erfolgreich führen. Ne, aber schauen wir mal, wo uns das Gespräch hinführt. Wir starten am besten mal, dass du den Hörern so ein bisschen erzählst, wo kommst du eigentlich so her? Wo bist du denn gerade so? Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, wo willst du denn hin, liebe Karin?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, also ich, du hast schon angedeutet, ich sitze in Hamburg. Ich bin in Hamburg, lebe hier, ich arbeite hier überwiegend von zu Hause aus. Ich bin als selbstständige Beraterin tätig, von meiner Profession ursprünglich Ärztin, Fachärztin für physikalische Medizin und Rehabilitation und habe ja noch eine zusätzliche Qualifikation im Gesundheits- und Businessmanagement und ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht als Unternehmensberaterin, zunächst im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und bin dann sukzessive immer mehr in die Beratung und Begleitung von Einzel- und Kleinunternehmern beziehungsweise auch Teams im Mittelstand übergewechselt. Also mein Fokus liegt tatsächlich auf den Unternehmern, Entscheidern beziehungsweise Entscheiderinnen und Führungskräften, weil das schon ganz essentiell ist, der Einfluss von Führung im Unternehmen auf Gesundheit von Mitarbeitern, die Leistungsfähigkeit, auch die Motivation und letztendlich ja auf die Gesundheit des ganzen Unternehmens. Und das ist bei mir recht früh schon gewachsen, das Interesse dafür. Also ich bin in berufsgenossenschaftlichen Krankenhäusern, beruflich aufgewachsen sozusagen. Mein Schwerpunkt war die Akutversorgung, die Rehabilitation und auch die arbeits- und tätigkeitsbezogene Wiederherstellung nach Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten, aber auch chronischen Problemen, zum Beispiel durch komplizierte Heilverläufe, Infektionen, chronische Erkrankungen, Schmerzzustände, wo da eine psychosomatische Komponente auch mit drin ist. Und von daher habe ich sozusagen diesen Kontext Gesundheit im Arbeitsumfeld und auch in vielen Unternehmen und über viele Branchen frühzeitig mitbekommen. Da kam das Interesse her. Genau. Und dann bin ich halt raus 2017 oder eigentlich schon 2016 aus der Klinik, bin dann kurz nochmal zu einem überbetrieblichen Dienstleister für Gesundheits- und betriebliches Gesundheits- und Leistungsfähigkeitsmanagement. Also da war schon die Verknüpfung angedacht zwischen individueller Gesundheit, so als persönliches Thema und dem, was das im Unternehmenskontext ausmacht. Habe aber dann relativ zeitig gemerkt, dass das von der Organisation und aus vielen persönlichen Aspekten letztendlich für mich auch nicht passt und ich angestrebt habe, Gesundheit mehr aus dem institutionellen Charakter rauszubekommen, mehr in den Lebensalltag von Menschen zu bekommen, mithilfe digitaler Möglichkeiten. Das ist letztendlich so mein Hintergrund, auch mit Blick auf die Frage, wo willst du denn hin? Mein Ansinnen ist tatsächlich diesen Aspekt Gesundheit im beruflichen Umfeld, im psychosozialen Kontext und letztendlich mit Blick auf die Veränderungen der Arbeits- und Lebenswelten, so in dem Wandel mehr von dem, ich sag mal, Expertenstatus von der Beratung hin zu einer individualisierten ja, Kompetenzentwicklung auch zu bekommen. Also mein Ziel oder mein Anspruch ist es, Menschen dabei zu unterstützen, dass sie sich selbst befähigen können, kompetenter werden in Gesundheitsfragen, auch in Führungsaspekten, Selbstführung, Unternehmensführung und da letztendlich die Möglichkeiten breiter zugänglich machen. Und deswegen habe ich mich auf dem Online-Business auch spezialisiert. Also ich mache nicht nur Online-Beratung, ich verbinde Präsenz und Online-Beratung individuell, persönlich, über Video, auch Telefon, Chat und mache Einzelberatung als auch Teambegleitung im Mentoring. Das ist so das, was ich aktuell mache und bin jetzt dabei, halt auch noch das weiter auch skalierfähig zu machen, so dass ich es einfach mehr Menschen anbieten kann in diesem Setting. So das in Kürze.
Ja, sehr gut. Klingt total herausfordernd, aber ich glaube, du bringst da die richtigen Dinge mit, um da sehr wirksam zu sein. Natürlich ist es so, dass das Thema Gesundheit für jeden Menschen und auch für jeden Menschen im Berufsleben natürlich von hoher Relevanz ist. Aber wir haben uns ja jetzt speziell mal so den Kreis der Führungskräfte heute ausgeguckt, um da mal gemeinsam hinzugucken, was sind denn da eigentlich so die Risiken oder die Dinge, die wir beide in unserer Erfahrung, in unserer Arbeit da beobachten, warum speziell bei Führungskräften da Gesundheitsrisiken an der Tagesordnung sind und so weiter. Und ich würde dich jetzt ja in einem normalen Interview einfach fragen, ja, wo siehst du denn jetzt da so die gesundheitlichen Risiken bei Führungskräften und das sehr allgemein halt irgendwie tun? Aber wir haben uns ja überlegt, wir wollen das einfach heute mal so ein bisschen konkreter machen. Deswegen hast du dir eine Persona ausgedacht, ein Stellvertreter, eine Führungskraft, die wir gleich zum Leben erwecken werden, mit Namen und mit einer Historie und mit einem Arbeitsumfeld, damit wir anhand dieses konkreten Beispiels herausfinden können, okay, er wird Carsten heißen, so viel nehme ich mal vorweg. Was sind denn bei dem Carsten in seinem Umfeld so die Themen, weswegen wir da gesundheitliche Risiken sehen? Magst du uns vielleicht den Carsten als erstes mal vorstellen?
Sehr gerne, Frank. Genau. Also ich bin jetzt auch ganz gespannt. Das ist ein Experiment auch für mich, aber ich denke, ich mache es einfach mal anschaulich. Es geht um eine Führungskraft im mittleren Management. Das ist tatsächlich so diese Gruppe, auf die ich sehr auch selber abgesehen habe in der Beratung. Und wir kommen auch dahin, warum eigentlich und warum die vielleicht auch mehr gefährdet ist gegenüber Risiken als andere. Der Carsten ist, so soll er heißen, ist 44 Jahre. Er ist verheiratet, Maschinenbauingenieur und als Führungskraft Abteilungsleiter in einem Konzern. Der ist in der Instandhaltung tätig, im Produktionsbereich und zusätzlich hat er noch eine fachliche Verantwortung als befähigte Person und bestellte Fachkraft für Schweißtechnik mit Verantwortung für technische Prüfungen und Unterweisungen im gesamten Unternehmen. Also hier ist so ein Mix da, ne? Also einfach von der Führungsrolle als auch fachliche Verantwortung. Und er hat vor einem halben Jahr die Höherstufung dieser Position erfahren und auch eine Ausweitung seiner Aufgaben und Verantwortungsbereiche. Allerdings hat er finanziell noch nicht die passende Angleichung bekommen. Das ist also ein stufenweiser Prozess vorgesehen worden, aber das hapert momentan von der Umsetzung. Er ist seit 8 Jahren dort, also schon ein ganzes Weilchen, hat aber schon vor dem Wechsel jetzt in dieser höheren Position die Unsicherheit erlebt, ob oder wahrgenommen, ob das überhaupt noch so das Richtige ist und lange gut gehen würde. Denn eigentlich fühlt er sich schon lange nicht mehr wohl in der Firma, hat sich jetzt von diesem Positionswechsel, von der Höherstufung auch eine Erleichterung erhofft, auch mehr Gestaltungsfreiraum. Allerdings ist die Führungskultur nicht so gut. An der Spitze herrscht ein rauer Ton, ein rauer Umgang miteinander und er hat sich das halt auch alles anders vorgestellt von seiner Karriere und ärgert sich, dass er sich hat täuschen lassen. Hier sind bei Ihnen so Komponenten, die eine Rolle spielen. Also zum einen denke ich, kann man schon erkennen, dass er läuft aus einer Frustration hinaus und auch aus einer Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation, auch so seine Zweifel, wie geht es eigentlich weiter und diese Hoffnung durch den internen Wechsel, auch die Weiterentwicklung seiner beruflichen Karriere intern noch eine neue Perspektive zu erlangen, hat ihn nicht so zu diesem erwünschten Effekt geführt, ne?
Wenn wir, jetzt haben wir den Carsten so ein bisschen kennengelernt und wenn wir jetzt so ein bisschen eintauchen, so in seinen Alltag, dann glauben wir beide ja, dass er in seinem Umfeld halt Dinge erlebt, erdulden muss oder wie auch immer wir das formulieren würden, die dazu führen, dass bestimmte Krankheitsrisiken festzustellen sind. Welche Beobachtungen führen dazu, dass wir das meinen?
Ja, zum einen ist das diese, was ich häufig merke, also worauf ich häufig angesprochen werde, sind letztendlich diese Aspekte der Doppelrolle, also und der Unklarheit der Führungsaufgaben, des Rollenverständnisses. Auf der einen Seite ist es so diese Gedankenwelten, die Führungskraft, Carsten, muss jetzt, wenn es drauf ankommt, für alles den Kopf hinhalten. Ja, also auch für die Fehler seiner Mitarbeiter einstehen. Auf der anderen Seite kann er seiner Aufgabe und Verantwortung nicht so in dem Ausmaß zurechtkommen und über Mittel verfügen, die er bräuchte, um letztendlich seiner Führungsfunktion, seiner Fachlichkeit nachzukommen, weil dann wieder ökonomische Interessen dahinter stehen. Also am besten darf nichts kosten, da kommt er wieder in den Konflikt. Dann hat er letztendlich diesen Leistungsanspruch, gut führen zu wollen, aber eben das nicht ansprechen zu können, wo die Schwierigkeiten liegen. Ich hatte schon angedeutet, da ist eine schlechte Führungskultur, also offenbar besteht da ein Problem, über Dinge zu sprechen, die suboptimal laufen und wie sie verbessert werden könnten. Dann kommt dieser Aspekt dazu, wenn er jetzt Schwäche zeigt, hat er Sorge, dass es mit seiner Karriere dann gelaufen ist. Das passt auch nicht letztendlich zu diesem Selbstbild und dem Fremdbild einer erfolgreichen, leistungsfähigen Führungskraft. Also da herrscht ein hoher Druck. Und diesen Druck, den Erfolgsdruck, den Leistungsdruck, den nehme ich an vielen Stellen wahr. Also das ist schon so ein Faktor. Führungskräfte müssen heutzutage ja sehr viele unterschiedliche Aufgaben, Verantwortungsbereiche koordinieren. Nicht immer ist da klar, was letztendlich erforderlich ist an Informationen, an Arbeitsleistungen, an ein Team, Kompetenzen. Und da sind auch letztendlich diese Aspekte, die wirtschaftliche Situation, für die sie zum einen auch verantwortlich gemacht werden, dass es in der Organisation läuft, dass die Teamzusammenarbeit stimmt und dass Mitarbeiter motiviert sind, von sich aus sich einbringen und leistungsfähig sind, auf der anderen Seite aber auch nicht sich überanspruchen. Und dann sind da letztendlich Ansprüche von oben und von unten, also die zum Teil wechselwirken und die er auf seiner oder Führungskraft jetzt im mittleren Management auf ihrer Seite halt irgendwie austarieren müssen. Ja, wem werden sie jetzt gerecht? Und am Ende bleibt halt oft die eigene Persönlichkeit, also die eigenen Bedürfnisse bleiben halt auf der Strecke, in diesem Bereich. Also sind Konflikte in vieler Hinsicht, die miteinander austariert werden müssen. Und da hängt es halt letztendlich sehr stark davon ab, wie ist meine individuelle Wahrnehmung und auch die Fähigkeit, das miteinander auszuloten, eine Balance herzustellen, auch Meinungen zu vertreten oder Ansichten, Entscheidungen, die mir übergestellt sind, die ich nicht unbedingt immer vertreten kann gegenüber meinen Mitarbeitern und beziehungsweise die Forderungen von meinen Mitarbeitern, damit sie arbeiten können, gegenüber meinen Vorgesetzten dann halt also zu kommunizieren und durchzusetzen.
Das, was du da ansprichst, nennen wir auch umgangssprachlich diese Sandwich-Position, also Erwartungen von übergeordneten formellen Machtgebern, so nenne ich es jetzt mal, werden an mich als Mittelmanager herangetragen und gleichzeitig haben natürlich ich bleibe mal in diesem Vokabular, die Unterstellten, also meine Mitarbeitenden irgendwie genauso Bedürfnisse, die sie an sie mich herantragen und das erzeugt natürlich auf eine bestimmte Art und Weise Druck von oben, Druck von unten, bringen wir es mal auf den Punkt, ne? Und damit umzugehen, ist ja eine Herausforderung, genau, die nicht ohne ist. Jetzt kennst du den Carsten ja schon ein bisschen länger als ich. Ich habe ihn ja eben erst kennengelernt. Von daher habe ich noch mal eine Frage. Als er denn in diese Führungsposition gelangt ist, oder jetzt auch diesen nächsten Schritt gemacht hat. Ist das jetzt Kraft seiner Fachkompetenz passiert oder weil du sprichst die Probleme in der Führungskultur an, weil er besonders gut mit Menschen umgehen kann oder sehr klar in seiner Führungsrolle ist? Und wenn ich das sage, dann habe ich so im Hinterkopf den Rahmen zu gestalten, damit Mitarbeitende optimal arbeiten können, Menschen auch zu befähigen oder dabei zu unterstützen, sich selbst zu entwickeln. Und ne, solche Führungsattribute habe ich dann immer im Kopf. Wie war das konkret bei Carsten?
Ja, genau. Und den Anspruch hat Carsten tatsächlich auch. Also vordergründig ist er aufgrund seiner Fachlichkeit in die Führungsposition gekommen. Er ist ja auch schon ein ganzes Weilchen da. Also seit 8 Jahren, er hat sich da auch einen Status aufgebaut also fing da als in Anführungsstrichen normaler Maschinenbauingenieur in der Instandhaltung an und ist dann letztendlich auch über weitere Qualifikationen da auch mit großem Engagement, mit sehr viel sozusagen Selbstinteresse auch an der beruflichen Weiterentwicklung und auch einer guten Zusammenarbeit mit seinen Teams in weitere Führungspositionen hineingelangt, die letztendlich aber auch einen Schwerpunkt hat in dieser Fachlichkeit, da er als einzige Person, als bestellte Fachkraft und befähigte Person für bestimmte technische Prüfungen im gesamten Unternehmen verantwortlich ist. Ihm obliegt da eine hohe fachliche Kompetenz, so eine Weisungsfreiheit, die er aber, das hatte ich schon angedeutet, auf der anderen Seite aufgrund von wirtschaftlichen Gegeninteressen beziehungsweise auch einer Unklarheit seiner Aufgabenbereich und auch letztendlich ist halt wahrscheinlich auch nicht so klar, was eigentlich so diese Tragfähigkeit und diese Verantwortungsbereiche, also was das eigentlich beinhaltet. Da kommt ja letztendlich Konflikt von seiner Ausübung. Und dann ist letztendlich diese Fehlerkultur, dieser raue Umgang in der Obrigkeit, also im Top-Management, wenn aus seiner Perspektive jetzt so ein Problem, dass er eben für die Fehler, die auftreten im Rahmen auch der Mitarbeiterentwicklung, im Rahmen der Organisationsentwicklung, die ja letztendlich auch bei denen läuft, die einfach passieren im Rahmen des Lernprozesses, weil ja man arbeitet heutzutage viel in Unbestimmtes, Unsicheres hinein und peu à peu und Schritt für Schritt. Und die Instandhaltung ist halt auch so ein Bereich für die Produktionsbetriebe. Das ist jetzt eben nicht so der, wie soll ich sagen, also wo die Kernprozesse halt laufen. Also die haben einen hohen Zeitdruck letztendlich, der dahinter steht. Und es darf wenig kosten, das hatte ich auch schon angesagt. Und da ist wenig Spielraum letztendlich, um solche Entwicklungsprozesse, auch Neuerungen und was jetzt über Optimierungen hinausgeht, einfach in die Organisation zu bringen. Und das erleben wir an vielen Stellen. Auf der einen Seite natürlich dieser Innovationsdruck und dass es auch einer schnelleren Anpassungsfähigkeit bedarf. Auf der anderen Seite sind aber Zeitlimits, Kostenfaktoren und Ressourcenknappheit, gravierende Dinge, die einfach dem entgegenstehen und die letztendlich auch Führungskräften auch die Hände binden an vielen Bereichen letztendlich von dem, was sie an ihrem Team letztendlich auch an Entwicklungs- und Gestaltungsraum geben könnten. Ja, also auch wenn sie das wollen, können sie nicht immer so handeln, wie sie das gern möchten.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es auch so, wenn sein Chef um die Ecke kommt und eine fachliche, inhaltliche Frage hat, dass der ganz klar die Erwartung auch an Carsten hat, dass er mit dem Finger schnipst und diese Frage beantworten kann oder beurteilen kann bis in die allerletzte inhaltliche Tiefe. Ne? Das ist genau. Ja unternehmerischer Alltag. Und wenn Führungskräfte gerade in dieser Mittelmanagement-Position dann sagen, naja, Moment mal, da habe ich ja die unterschiedlichsten Spezialisten in meinem Verantwortungsbereich, in meinem Team, in meinem Bereich, wie auch immer das dann bezeichnet ist, dann sorgt das vielleicht für Unmut oder für Ungeduld, dass er nicht direkt aussagefähig ist. Ne? Und da entsteht dann immer dieser Twist aus meiner Sicht, halt fachlicher Spezialist sein zu müssen, aber sich selber eher in dieser menschenbefähigenden, Rahmenbedingungen gestaltenden Rolle zu sehen. Ne? So, und das, und da können wir jetzt mal ein bisschen näher vielleicht kommen, was das denn mit ihm macht halt, ne? Welche Gedanken denn sich bei ihm kreisen, wie vielleicht Druck entsteht oder ne, was Carsten da erlebt. Vielleicht magst du da mal einsteigen.
Ja, genau. Also das ist einfach auch dieses Gefühl, den Aufgaben und seinen Verantwortungen, seinen Ansprüchen und Erwartungen auch nicht gerecht zu werden. Also zum einen hat er ein offenbar differierendes Rollenverständnis von seiner Führungsaufgabe und auch seiner Fachlichkeit, als das so im Unternehmen von seinen Vorgesetzten von ihm erwartet wird. Die Mitarbeiter seinerseits stellen natürlich auch wieder Verantwortung von ihm, dem er nachkommen will. Und er hat einfach diese Konfliktposition, jetzt das mit sich ausmachen zu müssen. Also wem gibt er nach, wem kommt er nach und wo muss er da Abstriche machen und wie kann er letztendlich zusehen, dass er nicht selbst auf der Strecke bleibt. Emotional ist das ein riesengroßer Stressfaktor auf verschiedenen Bereichen. Also er hat letztendlich auch berichtet im Rahmen dessen, in dieser Situationsschilderung, dass er sich unter Druck gesetzt fühlt und ja auch so, wie so eine Art Erfüllungsgehilfe. Auf der einen Seite muss er die Leistung bringen, wie du gesagt hast. Auf der anderen Seite wird ihm wenig Gestaltungsspielraum zuerkannt, obwohl er eigentlich Kraft seiner Position in der Fachlichkeit nicht an Weisungen gebunden wäre in dem Sinne, aber wenig Mittel zur Verfügung hat. Und also er fühlt sich innerlich zerrissen, auch ist angespannt, also es macht sich körperlich bemerkbar, dass er zum Beispiel verstärkte Rücken- und Nackenschmerzen hat, dass er morgens wie gerädert aufwacht, auch Probleme hat einzuschlafen, weil sich eigentlich diese Gedanken auch abends und vor dem Schlafengehen um die Arbeit drehen, wie er letztendlich dieser Situation Herr werden kann, dass er für sich auch einen guten Ausgleich findet. Und es gelingt ihm nicht. Also es gelingt ihm nicht in dem Maße ausreichend, dass er eine gute Entspannungsfähigkeit und auch Regeneration spüren kann. Also er fühlt sich dadurch schon sehr gestresst, wie man so sagt. Er fühlt sich da letztendlich schon in einer Situation, in einer gewissen Hilflosigkeit und Ausweglosigkeit, wie er letztendlich dieser Situation entkommen kann, um sich auf der einen Seite auch mehr Gehör zu verschaffen, wo die Problematik liegt, dass er seinen Aufgaben nicht in dem Sinne gerecht werden kann und das letztendlich übereinbringen kann. Und auf der anderen Seite nimmt er sich aber auch zurück, weil er schon mehrmals die Erfahrung gemacht hat, dass ihm da nicht diese Fehlerkultur oder diese Lernkultur, will ich mal sagen, herrscht, dass man diese Dinge halt auch auf eine andere Art und Weise angehen kann, wenn es so nicht funktioniert. Also es brennt da momentan einfach vieles an gewissen Stellen, die es bedürfen, dass man von von strategischer und von operativer Seite letztendlich auch einen anderen Blick reinbekommen, dass man anders an die Dinge rangeht und auch natürlich die besondere Situation berücksichtigt, dass er sowohl in der Führung als auch in der Fachlichkeit eben auf einer Ebene ist, die einfach ihn in eine Konfrontation bringt, die zwangsläufig zu Konflikten führt und zu Frustration, wenn das auf der anderen Seite von der Organisation nicht ausreichend abgefangen werden kann, aber auch von seiner Seite nicht. Also von seinen individuellen, persönlichen Ressourcen. Und das kann es letztendlich, also er ist in so einem Hamsterrad drin, ja, das ist auch so ein Begriff, also in so einem Hamsterrad gefangen, einerseits halt leistungsbereit, einerseits auch gewillt und in Anspruch, aber eigentlich ist das ein permanentes Rennen gegen die Zeit.
Zwei Impulse da von mir an der Stelle. Einmal, wo du den Begriff Hamsterrad angesprochen hast, da habe ich so ein schönes Zitat gehört. Und zwar, von innen fühlt sich ein Hamsterrad wie eine Karriereleiter an. Das finde ich ein schönes Bild, was das beschreibt. Hast du eine Idee, von wem dieses Zitat ist?
Ja, gute Frage.
Du wirst nicht drauf kommen.
Erzähl mal. Also das kennt wohl, glaube ich, jeder, ne?
Ich glaube nicht, dass jeder das Zitat kennt oder so, aber ich glaube, den Erfinder kennen sehr, sehr viele. Und zwar ist das von Atze Schröder. Der ist ja auch inzwischen unter die Podcaster gegangen, zusammen mit Leon Winscheid. Dieser Podcast heißt Betreutes Fühlen, ist großartig. Also was der Atze dafür ein Wissen hat und nicht nur Quatsch macht oder so, ne, sondern Allgemeinbildung und auch so zu dem Thema neue Arbeit, New Work und so weiter, kann ich nur empfehlen, diesen Podcast mal so von unserem Podcast zum anderen Podcast, die Empfehlung ausgesprochen. Und da kam dieses Zitat mal in einer Episode vor, fand ich super. Und der andere Impuls, den ich hatte, ist tatsächlich so ein bisschen aus meiner beruflichen Vergangenheit zu erzählen, weil wo du das Thema Hamsterrad und Sandwich und erwähnt hast, ich bin ja nun auch Führungskraft gewesen in einem Konzern, genauso in dieser Zwickmühle des Hamsterrads oder dieser Sandwich-Position, und ich habe das auch sehr stark körperlich gemerkt. Wir hatten damals eine Situation, die geprägt war von sehr starkem Kostendruck. Das heißt, es mussten Stellen abgebaut werden, um Personalkosten, Sachkosten zu reduzieren. Und gleichzeitig hatte ich immer so diesen Anspruch als Führungskraft, mich um meine Leute zu kümmern, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, damit wir halt für den Kunden eine tolle Arbeit abliefern können und. Und ich habe permanent, war ich immer hin und hergerissen, irgendwie nach oben zu rebellieren oder diesen Druck nach unten weiterzugeben und. Und das unaufhörlich, bis dass ich tatsächlich auch mal zusammengeklappt bin und gesagt habe, so geht's nicht mehr. Und ich hatte dann das Glück, dass ich ein Coaching machen konnte, um halt einfach auf meine individuelle Situation da drauf zu gucken und zu lernen, wie ich mit dieser Situation für mich, ne, und das war das Entscheidende, so als Selbstlernprozess, wie ich damit umgehen konnte. Ne? Das nur mal so meine ganz eigenen Erfahrungen, von daher das, was du da beschreibst, kann ich extrem gut nachvollziehen. Ja. Aber mach mal weiter mit dem Carsten, was er denn noch so für Empfindungen hat.
Ja, genau. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist seine Perspektive, das ist, also es trifft bei ihm auch zu, das hat er mir so auch geschildert und das schildert mir ganz, schildert mir viele Menschen, ja, also viele Menschen, mit denen ich jetzt arbeite, auch insbesondere Führungskräfte in dem Bereich. Und ja, also ich kenne das auch, also dieses Aufreiben, dieses innerliche Aufreiben, also ich letztendlich in der Klinik auch in einer Art mittlerem Management, also im ärztlichen Bereich kann man das jetzt übersetzen, auf meine Position damals als Oberärztin, beziehungsweise auch als Fachärztin, jetzt in der Anleitung von Assistenzärzten, Jüngeren, auch als Mentorin. Und da stehst du natürlich in dem Anspruch, zum einen dein Team, deine Mitarbeiter in der Abteilung zu führen, auch die Organisation zu entwickeln, zum anderen die Patientenversorgung gewährleisten, zu verbessern natürlich und den Anspruch der guten Versorgung und auch also des persönlichen Kontaktes hat auch mit den Patienten herzustellen, auch in der Mitarbeit und der Zusammenarbeit mit interdisziplinären Teams, also mit vielen Berufsgruppen einfach in diesen komplexen Heilverfahren. Also das sind ja einfach wirklich mehrfach schwer Verletzungen auch gewesen. Da sind viele Teams involviert und das erfordert viele Absprachen untereinander und und da kommst du natürlich einfach in die Bredouille, wenn auf der anderen Seite einfach so ein hoher Zeitdruck ist, immer die Uhr am Nacken, beziehungsweise auch die wirtschaftlichen Aspekte, weil ein Krankenhaus ist einfach heutzutage ein Unternehmen. Aber nur da so ein kleiner Ausrutscher. Bei Carsten ist es halt letztendlich auch so, dieser Punkt, dieser ganz deutliche Satz, ich weiß nicht, wie lange es noch gut geht. Ja, also ich weiß nicht, ich spüre, also kann das ewig nicht mehr weitergehen, weil ich habe auch Angst, meine Gesundheit zu ruinieren. So kam er letztendlich auch zu mir in dieser Problematik. Und er hatte körperlich schon tüchtig zu kämpfen, also nicht nur mit seinen Schmerzen, die halt zugenommen haben, er hatte auch letztendlich Herz-Kreislauf-Probleme und Herz-Rhythmusstörungen gemerkt, Magen Schmerzen, hat auch in Stresssituationen, hat seinen Magen reguliert und hat halt auch Sodbrennen entwickelt, die schlechte Schlafsituation, dann einfach auch so Aspekte, der also etwas für sich zu tun, weil einfach die Power fehlt, die Energie und auch die Lust, nach der Arbeit dann noch etwas für sich zu tun, ja, also selbst sich zu kümmern um Freizeit, Hobbys, Freunde treffen und so weiter, das gab es einfach nicht mehr. Das frisst einfach auf Dauer, wenn du permanent in dieser Konfliktsituation bist. Also das muss ja nicht so extrem sein, aber das es betrifft halt nicht wenige, die letztendlich irgendwann an so einen Punkt kommen, wo diese Leistungsmotivation, auch dieser starke innere Antrieb, den ja letztendlich viele mitbringen in dieser Position oder warum sie in diese Position kommen, dass das dann überläuft und wechselt und sich umkehrt in eine abnehmende Leistungsmotivation, auch in eine ungenügende Kompensationsfähigkeit dieses Stresses. Also am Ende macht der Körper einfach dann nicht mehr mit in dem Ausmaß. Das macht sich an vielen Stellen bemerkbar und das ist individuell ganz unterschiedlich.
Es ist ja oftmals auch so, dass es nicht nur rein diesen qualitativen Aspekt der Rolle ausmacht, sondern wenn wir, wie vorhin beschrieben, jemanden haben, der sich um seine Leute kümmern will, dem das Wohlergehen der Mitarbeiter wichtig ist, der die Rahmenbedingungen gestalten will und dann trotzdem diesem Anspruch Genüge tun will, da fachlich der Beste zu sein, die fachlichen Entscheidungen immer zu treffen, auskunftsfähig zu sein und so weiter, dann mache ich einen Doppeljob. Das heißt, auch die Quantität kommt dann ins Spiel, dass ich dann vielleicht tagsüber mich um mein Team kümmere und Probleme löse oder bei Weiterentwicklung der Leute unterstütze und derartiges. Und dann fange ich irgendwann an, diese fachlichen Dinge, für die ich ja auch gesehen werde, dann halt irgendwie zu machen. Und das ist dann zeitlich dann sehr, sehr anspruchsvoll wahrscheinlich. Ne?
Mm, genau. Also das kann man letztendlich auch nur eine gewisse Zeit. Also da gibt es jetzt nichts irgendwie, woran man es festmachen kann, wie lange sowas gut geht. Also wie gesagt, da bringen halt unterschiedliche Menschen unterschiedliche Reserven mit von ihrer eigenen Konstitution und Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit und auch das, was sie letztendlich auch an unterstützenden Umfeld vielleicht haben, ja, wie ist, sind sie familiär aufgestellt, auch das ist natürlich ein Aspekt, manchmal ist da einfach eine Doppelbelastung halt noch, weil es zu Hause natürlich dann auch anfangen kann zu kriseln, wenn ich so in der Arbeit drinstecke und noch belastet bin, ja, also das ist durchaus einfach, sind Aspekte, wo sich diese Spirale mal weiter drehen kann. Und das macht sich letztendlich im Verhalten auch bemerkbar. Also die Konsequenz dessen ist halt dann, dass nicht nur diese innere Zerrissenheit ein Problem ist, die Konfliktsituation, sondern natürlich auch die Produktivität nachlässt, sich Fehler einschleichen. Also wenn ich eine mangelnde Erholungsfähigkeit habe, ich mich nicht mehr ausreichend regenerieren kann, dann ist es einfach so, dass meine kognitive Leistungsfähigkeit, also wirklich so das Substanzielle, dass das nachlässt. Also dass ich langsamer werde in der Auffassung von bestimmten Informationen, von bestimmten Situationen, dass man viele Dinge einfach übersieht. Dadurch sich Fehler einschleichen und das setzt dann natürlich noch mehr unter Druck. Also man agiert dann quasi über, man versucht das irgendwie zu kompensieren, aber schafft das nicht hinreichend. Das ist halt bei vielen so, und das war bei Carsten halt auch der Fall, dieses Zusammenbruchs, der ihn ebenfalls ereilt hat, weil irgendwann eine Situation einfach wirklich überhand genommen hat. Ich hatte Carsten erst später gesehen, nach seinem Burnout. Und er hatte nicht, so wie du, letztendlich ein Coaching in Anspruch genommen. Das ist super, also wenn man das macht und wenn man in der Lage ist, das auch rechtzeitig zu erkennen und die Reißleine auch zu ziehen und sich Unterstützung holt. Und das ist tatsächlich aber auch nicht überall üblich. Also im Top-Management ja schon eher, da gibt es ja auch oftmals diese 100 Tage Frist, sage ich jetzt mal, wenn jemand in die neue Führungsrolle wechselt, dass man so eine Art, ich sage es jetzt mal, so einen Welpenschutz hat, ja, also dass man quasi in diese Rolle reinkommen kann und diese ersten 100 Tage da, was so die Konsequenzen angeht, noch nicht mit, also höheren Tragweiten so rechnen muss, dass man aber gerade Führungskräfte im mittleren Management, die haben diese Führung, also diese Vorbereitungsphase in der Regel nicht. Also ich erlebe das, wenn ich jetzt so zurückblicke, kann ich von denen, die ich so beraten oder begleitet habe, eigentlich sagen, dass der größte Teil mehr oder weniger in diese Rolle so reingerutscht ist. Also natürlich schon Bewerbungsprozesse und so weiter, aber selbst eine Führungskräfte, also ein Führungskräfteentwicklungsprogramm haben die das bekommen haben, wenn überhaupt, eigentlich erst so währenddessen, also schon in der Zeit, wo die Führungsrolle begleitet haben, bekommen aber nicht davor. Und ich nehme bei anderen wiederum auch wahr, dass ich einige im Nachhinein schon gefragt haben, ob das überhaupt die richtige Entscheidung war, so zu wechseln, die eigentlich von ihrer Fachlichkeit sehr kompetent, sehr überzeugt sind und sehr große Stärken haben und sich auch engagieren, letztendlich auch Teamplayer sind, aber sich in der Führungsrolle letztendlich nicht so wohlgefühlt haben oder nicht wohlfühlen. Also das erlebe ich auch, ist jetzt nicht so häufig, aber auch das ist ein Aspekt. Es gibt üblicherweise keine Rückfahrkarte, ja. Also, und manch einer ist halt nicht unbedingt dafür gemacht oder nur kann man das halt letztendlich nicht auf Probe feststellen. Also das ist letztendlich diese Möglichkeit gibt es nicht. Ist mir zumindest nicht bekannt, dass das ein Unternehmen macht.
Na, bei unserer Arbeit als Organisationsentwickler oder Organisationscoaches, wo es ja oft darum geht, Organisationen dabei zu begleiten, halt genau diese Anpassungsfähigkeit und diese Innovationskraft sich auszugestalten, die du eingangs schon erwähnt hast als Herausforderung, dass dann oftmals andere, modernere Organisationsformen ins Spiel kommen, die halt eben nicht mehr so klar auf Hierarchien setzen, sondern viel mit selbstorganisierten Teams operieren und so weiter. Da kommt zum einen natürlich ein weiterer Risikofaktor oder ein Stressfaktor dann ins Spiel, wenn Führungskräfte dann merken, okay, wir diskutieren gemeinsam, ich sag jetzt mal, kollegiale Führung oder Kreisorganisation oder ähnliches, wo per se ja erstmal gar nicht erkennbar ist, was es denn vielleicht für Rollen gibt, wo ich ein neues Zuhause finden kann, sondern das, was Führungskräfte da dann oftmals dann spüren, ist, verdammte Axt, ich verstehe, was da passiert, das macht wahrscheinlich sogar hochgradig Sinn, aber was wird denn aus mir? Dann kommen auf einmal noch Existenzängste dann quasi ins Spiel, ich werde hier nicht Geschäftsführer, was mache ich denn dann morgen hier für einen Job? So, ne? Und ja, wenn ich als Organisation mich so wandle, dann hat das unter Umständen Konsequenzen, aber in unserer Erfahrung ist es natürlich so, wenn wir Organisationen dabei begleiten, sich so einen Schritt zu gehen, dass es sehr wohl spannende Herausforderung für, ich nenne es jetzt mal ganz provokativ, ehemalige Führungskräfte gibt. Weil wenn ich mal konsequent, ich nehme mal dieses Beispiel Produktentwicklung und Scrum als Beispiel, als Frameset, dann gibt es da ja sehr starke Rollen und entweder bin ich derjenige, der halt sehr inhaltlich getrieben ist und könnte in so einer Product-Owner-Rolle aufgehen, der eine hohe fachliche Kompetenz mitbringen sollte. Oder ich bin halt der mich mit Menschen auseinandersetzen möchte, beim Rahmengestalten, beim Prozessgestalten unterstützen möchte und ich habe dann eher so ein Faible für so eine Scrum-Master-Rolle. Ne? Und eine weitere Facette, die wir inzwischen identifiziert haben, ist, irgendwer muss auch in Organisationen diesen permanenten Wandel, diese permanente Entwicklung der Anpassungsfähigkeit und so weiter begleiten. Ne? Deswegen gehen wir dazu über, auch dafür eine Rolle vorzusehen. Ne? Also wir können das Wegbegleiter nennen oder irgendwie sowas. Und Menschen, die eine Führungshistorie haben, natürlich auch vielleicht gewohnt sind, wie eine Führungskraft zu denken und so weiter, sind da durchaus im Vorteil, im inneren Wettbewerb sozusagen, so eine Rolle einzunehmen. Das heißt, es gibt da durchaus Perspektiven, ne, an der Stelle, auch von diesem rein hierarchiegetriebenen Führungsjob loszulassen und somit, und für manche ist das eine echte Befreiung. Genau wie du sagst, ne, die nach diesem Peter-Prinzip aufgestellt aufgestiegen sind, also so lange aufgestiegen sind, bis sie irgendwie überfordert sind und merken, oh, meine Fachkompetenz greift hier gar nicht mehr. Ich brauche hier ganz andere Fähigkeiten auf einmal, die dann froh sind, wieder in einem Team an wertschöpfenden Dingen für den Kunden arbeiten zu können und so weiter. Das ist durchaus ein Ausweg halt auch aus diesem Dilemma, was wir gerade beschrieben haben, ne?
Ja, absolut. Also und das, was du schreibst, das ist natürlich ganz klar diese Entwicklung, ne, wo das hingehen wird und auch hingehen muss, also nach meiner Auffassung. Aber ich komme tatsächlich, also von dem, was ich berichten kann aus dem Umfeld, sind es tatsächlich noch mehr so diese klassisch geführten Unternehmen, wenn ich jetzt Führungskräfte sehe. Und der andere Schwerpunkt sind natürlich die Selbstständigen beziehungsweise Kleinunternehmer, da ist es halt wieder anders geartet. Die führen halt letztendlich alle Rollen letztendlich aus. Und ein bisschen ist das natürlich auch so mit neuen Management-Konzepten beziehungsweise Führungsmodellen, wenn ich jetzt so hin zur Selbstorganisation gehe und letztendlich auch, was so die Beteiligung, die Eigeninitiative und die Kreativität von Mitarbeitenden fördert, auch, dass sie sich einbringen. Also das ist, man bringt ja letztendlich dieses so ein Stück Unternehmertum ins Unternehmen, ne, dadurch. Also man ist so erfolgs- und auch ergebnisorientiert und das hat unheimlich viele Vorteile. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch letztendlich wieder ein Risiko. Also Menschen sind halt auch nicht gleich, ne? Also das ist auch nicht für jeden so gemacht. Und ich denke, es ist ganz entscheidend, auch in diesen Begleitprozessen und letztendlich auch, wenn man so einen Wechsel vollzieht als Unternehmen, dass man sich schon noch orientieren muss. Gut, wo haben letztendlich meine Leute die ihre Kompetenzen, ihre Stärken, auch Potenziale, die man letztendlich auch weiterentwickeln kann, was man fördern sollte, aber auch fordern sollte. Und wo muss man einfach schauen, dass das vielleicht jetzt nicht unbedingt die Vorzüge sind einer Persönlichkeit. Ja, also manchmal wird auf Mitarbeiter, ich sag mal, ein bisschen herabgeschaut, die mehr zurückhaltend sind, die kritisch sind mit Veränderungen, aber die sind vielleicht in Wirklichkeit einfach nur wachsam und letztendlich auch darauf bedacht, dass das mit Sorgfalt irgendwie umgesetzt wird. Auch solche Menschen sind wichtig, ja. Also einfach diese Vielfalt und die Variabilität, die es in Teams gibt. Ich denke, das ist einfach ein Riesenaspekt, dass diese Kompetenzen zum großen Teil einfach gar nicht so bekannt beziehungsweise transparent sind und also auch nicht dementsprechend wertgeschätzt werden können, wie man letztendlich auch ein Team zusammenstellen kann, dass letztendlich alle davon profitieren. Also es geht nicht um eine permanente Harmoniereihe, ja, weil letztendlich ist es einfach, also wenn Menschen miteinander agieren und zusammenarbeiten, dann wird es immer auch mal ordentlich krachen an bestimmten Stellen, ja, das ist einfach so. Und das ist eine permanente Einigkeit, die ist nicht erzählbar. Und darum geht es aber letztendlich auch, dass man dahin hingeht, statt dieser, ich sag mal, uniformen und Hierarchie getriebenen Führung, dass das kompetenzbasiertes, einfach eine kompetenzbasierte Organisation von Arbeit, Kommunikation und letztendlich im Sinne der Wertschöpfung ist, ja. Also was sind letztendlich auch die Aufgaben im Team, wie sind die am besten verteilt, wie kann sich jeder am besten einbringen mit seinen Stärken und Kompetenzen und wie gehen wir letztendlich auch mit Konflikten um? Also ich finde, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, der noch unzureichend berücksichtigt wird. Und das ist irgendwas, was dieses Gesunde, also das, was diese Konflikte, wenn die nicht bearbeitet werden können, was einen hohen Druck einfach im Team macht. Also es schwelt ganz viel in der Luft, was unausgesprochen ist, weil man sich dann auch bestimmte Dinge nicht eingestehen möchte weil das einfach nicht so passt. Und gerade, also auch letztendlich in Teams, die sich an sich gut verstehen, das habe ich neulich erlebt, die auch privat viel miteinander machen, die aber halt zunehmend sich so selbst organisieren, auch letztendlich relativ autark in ihrem Bereich zumindest sind. Also das Beispiel, was ich mich beziehe, die sind erfolgs- und ergebnisorientiert, aber es fängt eben dann an, wenn Schwierigkeiten sind, also tatsächlich auch Hindernisse, die einen persönlich betreffen, also wo ein individuelles Thema dahinter steht, zum Beispiel der Umgang mit Krankheit. Also tatsächlich, wenn jemand ein Problem hat. Das ist nicht so gang und gäbe, dass man da einfach offen drüber spricht. Das ist letztendlich auch gerade so bei psychischen Komponenten halt auch mit Vorbehalten besetzt, oft mit Stigmatisierungen. Und da gilt es, also ist mein Interesse oder mein Wunsch auch, dass da einfach ein größeres Verständnis entwickelt wird, auch was so die gesundheitsbeeinflussenden Faktoren sind. Auf persönlicher Ebene, auch von meinen, also jeder hat so seine individuellen Ressourcen, die er so einbringt, aber auch was kann im Team, in der Führung, in der Zusammenarbeit dazu beitragen, dass es ein gesundes Miteinander ist. Und letztendlich auch dieser soziale Aspekt von Gesundheit, das ist ein Riesenhebel für den Erfolg des Unternehmens, aber auch natürlich für die persönliche Entwicklung und auch dieses Gefühl der Sinnerfüllung im Unternehmen wesentlich beeinflusst, ohne dass man jetzt hier großartig Purpose oder so weiter hin muss. Also da bin ich jetzt erstmal weit weg. Mir geht es einfach eher so um Selbstverständlichkeit, also um so menschengerechte Arbeitsbedingungen. Und gerade in diesem Wandel mit Informationsflut, mit Aufgabenvielfalt, mit zunehmender Verantwortung, mit zunehmenden Entscheidungen, die nötig sind. Und wenn ich mich für eins entscheide, muss ich immer für das, also für mich gegen was anderes entscheiden. Ne? Das sind so Aspekte und das sind einfach natürlich Themen. Da muss ich das möglich machen, dass Menschen sich befähigen können. Also ich habe als Unternehmen die Aufgabe oder die Pflicht, für Bedingungen zu sorgen, dass Menschen sich entwickeln können, auch selbst organisiert und selbstbestimmt natürlich aneignen können. Und in Unternehmen, wo es bisher jetzt traditionell läuft und eher sozusagen nach Vorgabe auch abgearbeitet wird, wenn man von Mitarbeitern jetzt oder auch von Führungskräften jetzt verlangt, da quasi von heute auf morgen umzustellen und irgendwie alles selbst bestimmt und organisiert und befähigt und was der Geier in dieser Richtung zu machen, das kann nicht funktionieren.
Ich würde gern noch mal zu Carsten zurückgucken und vielleicht so in Richtung Lösungsraum, ohne dass wir jetzt ja sagen, es gibt da irgendwie einen Masterplan oder eine Blaupause für jedermann. Jetzt hast du ja so eine konkrete Persona da vor Augen. Was mich interessieren würde, ist, wie hat der dich denn gefunden oder wie hat er überhaupt diese Selbstreflexion gefunden? Ich muss irgendwie was verändern. Und welche vielleicht Top 3 Tipps hast du denn, sag ich mal, für Führungskräfte in vergleichbaren Situationen, die halt merken, irgendwas ist da mit mir. Was mache ich in der Situation? Wie war das bei Carsten und was sind so deine Top 3 Empfehlungen?
Also zu Carsten bin ich über 3 Ecken gekommen, sag ich jetzt mal. Das ist auf Empfehlungen auch im Kontakt mit seiner Frau gewesen, die mich kontaktierend hatte, aus einer Beratungssituation heraus, weil er so ein Burnout hatte und halt längere Zeit auch ausgefallen war und dann halt wieder rein wollte in die Arbeit. Er hat zwischenzeitlich halt gekündigt, hat sich einen anderen Job gesucht halt danach. Das war auch ein langer Prozess, letztendlich, wo ich ihn begleitet habe bei der Umorientierung. Das war halt, ja, also es liegt jetzt schon eine längere Zeit zurück. Er hat letztendlich für sich verschiedene Möglichkeiten ausgelotet und abgegrenzt, was möglich ist. Letztendlich ist er aber mit sich und auch im Gespräch so mit seiner Frau und auch so Kollegen übereingekommen, dass da einfach vieles in der Organisation dem entgegensteht, wie er sich seine Arbeit, also die Ausfüllung seiner Rolle da vorstellt. Und er ist mittlerweile in einem anderen Job und ist auch zufrieden. Und ihm gelingt es zunehmend besser, also mehr auf sich zu achten. Wenn ich jetzt zu diesen Tipps, also ich tue mich immer schwer, allgemeingültige Tipps, also kann man nicht aussprechen, ne? So Best Practices in diesem Fall. Aber anhand der Geschichte von Carsten ist von dem Herangehen wozu ich eigentlich ja immer rate, natürlich zunächst eine Bestandsaufnahme auch zu machen, wenn ich als betroffene Person jetzt merke, es geht nicht so weiter. Also ich stecke in dieser Situation, es ist auch eine innere Zerreißprobe irgendwo, eine Konfliktsituation, sich wirklich mal auszuklinken, Auszeiten zu nehmen. In manchen Fällen kann schon so ein Kurzurlaub reichen. Wenn das, je weiter das vorangeschritten ist, also je weiter ich in der, also mangelnden Erholung auch drin bin und es mir gar nicht mehr so leicht fällt, überhaupt abzuschalten und Abstand zu gewinnen, dann reicht das oftmals nicht. Also dann reicht das nicht, dass ich mir mal 3 Tage jetzt Auszeit nehme oder so. Dann kann es tatsächlich erforderlich sein, dass jetzt auch mal eine längere Krankschreibung erfolgt. Ich kann nur dazu raten, leider ist es so, dass die meisten, also die ich kenne zumindest, damit sehr, sehr lang warten, bis es sozusagen schon zu spät ist. Also lieber früh als später sich Unterstützung holen und auch schauen, mit wem kann ich diese Themen besprechen. Das ist immer so das Erste, einfach wirklich dieses auch mal loszuwerden, diese Konflikte. Das kann man nicht da immer mit einem Team besprechen, ja, also weil steckt ja da einfach drin in dem Problem, ist auch Teil des Problems. Ich rate immer, jemand Außenstehendes zu nehmen, sei es jetzt aus dem Bekanntenkreis oder vielleicht aus dem Netzwerk, je nachdem, wie man halt so aufgestellt ist, oder tatsächlich ein Coaching zu nehmen. Also in solchen Situationen, wenn das so, ja, so arg belastet, kann man nur profitieren von dem Coaching. Also du hast es ja vorhin selber auch angedeutet. Ich weiß nicht, wie bist du da hingekommen zum Coaching? War das nur so eine Idee von dir selber oder bist du mehr oder weniger dahin gestoßen worden?
Also ich hatte damals ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu meinem direkten Chef. Und wir haben halt beide so, sag ich mal, mehr oder weniger uns gegenseitig unterstützt, ne? Also wir hatten auch so eine gemeinsame Ausbildung vorher gemacht, wo es viel um so Wegbegleitung und Führungskräfte-Coaching und so weiter ging. Also es war jetzt keine echte Coaching-Ausbildung, die habe ich für mich dann erst später gemacht. Aber wir haben immer sehr genau auf unsere Situation, mit der wir konfrontiert waren, halt geguckt. Und wir sind dann da gemeinsam zu der Erkenntnis gekommen, es macht, glaube ich, Sinn, wenn ich mir da mal eine fremde externe Unterstützung einfach suche. Und wir hatten auch die Möglichkeit, tatsächlich das Geld dafür auszugeben. Das ist ja auch immer keine Selbstverständlichkeit in Unternehmen. Und das war tatsächlich sehr, sehr wertvoll dann für mich, ja. Und ich merke das auch, ne? Ich meine, du begleitest Führungskräfte genauso wie ich das heute halt auch mache, ne? Also das ist jetzt bei mir weniger der Gesundheitsaspekt, aber das kann durchaus der Auslöser sein, zu gucken, ich möchte an meiner Führungsrolle was ändern, den Umgang mit Arbeit verändern, den Umgang mit meiner Rolle irgendwie verändern. Ne? Da begleite ich ja Führungskräfte auch, ne? Und wahrscheinlich nicht so gesundheitsintensiv, wie das bei dir der Fall ist, ne? So, aber das erleben die Führungskräfte dann oftmals als sehr wertvoll, einen Gesprächspartner zu haben und so Unterstützung bei dem, ich nenne es mal, bei dem individuellen Such- und Findeprozess, weil die Lösungen sind meistens ja schon da. So, ne? Die müssen irgendwie aus dem Nebel raus und ein bisschen sortiert werden, ein bisschen Klarheit. So. Und das ist halt das, was ich da an der Stelle leisten kann. Das wird bei dir ja vergleichbar sein.
Ist auch absolut. Also natürlich ist so der Gesundheitsaspekt bei mir immer der anders, ne? Also irgendwo aus dieser Ecke kommt das, oder dass tatsächlich eine Problematik halt vorliegt. Und wenn ich von Unternehmen beauftragt werde, dann ist es erst recht. Also dann geht es tatsächlich um eine gesundheitliche Problematik, also die sich auch seiner Leistung niederschlägt, wo es dann auch darum geht, dass ich individuell halt schaue mit dem Betroffenen oder der Betroffenen zusammen. Liegt das eigentlich vor für ein Problem, dann nimmt man das halt auch von der medizinischen Seite so ein bisschen zusammen auseinander und guckt dann letztendlich, wo die eigenen Möglichkeiten sind, wo Abweichungen letztendlich sind. Da geht es schon los, einfach mit diesem Verständnis so von Gesundheit, wie wichtig ist mir eigentlich Gesundheit? Also das ist so ein Aspekt, den stellen sich ja viele nicht die Frage. Also wenn man so beschäftigt ist, mehr oder weniger mit sich und der, sag mal, Stresssituation jetzt so ein bisschen verallgemeinert, dann läuft das so aus dem Blickfeld, ja? So das persönliche Wohlbefinden, das Wohlergehen. Und da geht's eigentlich erstmal hin, auch so dieser, also erstmal tatsächlich Abstand zu schaffen, Und das geht am leichtesten mit einer außenstehenden Person. Das ist einfach so, dass man gerade jetzt gegenüber einem Coach oder einer Beraterin, da hat man einfach auch nicht keine Erwartungen jetzt zu erfüllen. Ja, also da kann man letztendlich einfach so sein, wie einem danach ist. Ja, da kann man seinen Gefühlen freien Lauf lassen, da kann man seine Gedanken auf den Punkt bringen, da muss man die Dinge nicht beschönigen und da hat der Gegenüber halt auch keine persönliche Agenda. Ja, also das ist so. Da hat man ein freies Umfeld, wo man vertrauensvoll die Dinge aufbringen kann. Und ich sag mal, Coaches, Berater, ich letztendlich als beratende Ärztin, sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, auch gegenüber einem Arbeitgeber. Und das sind einfach so, das gibt erstmal einen sicheren Boden. Und das finde ich in solchen Situationen immer so das A und O, wirklich die Möglichkeit, was gibt mir Halt in dem Moment? Und wenn ich jetzt selber nicht in der Lage bin, jetzt erstmal runterzukommen, mir innerlich diese Ruhe auch zu verschaffen, dass ich mal nachdenken kann, klar Gedanken fassen kann, dann also wirklich Unterstützung holen. Und wenn es nicht im Bekanntenkreis ist oder mit jemandem aus dem Netzwerk, mit dem man gut kann, zu dem man Gutes geführt, also dann lieber früh als zu spät wirklich ein Coaching in Anspruch nehmen, dann schon mit diesem Schwerpunkt halt auch so im gesundheitlichen Aspekt, Stressbewältigung, Burnout-Prävention und so weiter. Das geht so in die Richtung halt bei Carsten. Und so haben wir halt auch dran gearbeitet. Also zunächst hatten wir natürlich eine große Bestandsaufnahme gemacht und diese Phase des Erfassens und des Bewusstwerdens und auch der Analyse, was führt eigentlich dazu, was hat mich eigentlich in diese Situation gebracht, warum ist es so, wie es ist, was sind so diese Einflussfaktoren von meiner, also von der persönlichen Seite, von ja auch Charaktereigenschaften letztendlich auch und der Art, wie Carsten letztendlich auch an die Dinge herangegangen ist und was sind so diese Rahmenfaktoren. Und die haben wir jetzt natürlich auch so erstellt, so von seiner, also gegenübergestellt von seiner Schilderung her und sind dann letztendlich auch da hineingegangen, was ist für ihn eigentlich wichtig. Und das ist ein großes Stück Arbeit, das ist auch anstrengend für viele, einfach da, weil viele das erste Mal so richtig in die Selbstreflexion halt gehen. Und das ist auch kraftaufwendig. Und das braucht eine Zeit, bis man soweit ist, dass man das so reflektieren kann, für sich benennen kann auch, welche Gefühle und Gedanken durch den Kopf gehen. Denn ganz ehrlich, wenn viele in diesem Leistungs- und Funktionsmodus sind, die haben Schwierigkeiten damit, sich zu spüren und haben Schwierigkeiten damit, das so klar zu formulieren. Und wenn ich Probleme habe, das klar zu formulieren und nach außen zu kommunizieren, dann ist es natürlich auch schwierig, das gegenüber den Vorgesetzten und über seinen Mitarbeitern letztendlich auch zu kommunizieren. Also auch seine Führungsrolle letztendlich wahrzunehmen. Also dieses Durchsetzen auch, aber natürlich auch aufmerksam machen auf Probleme, das ist ja das, was ich geschildert habe. Das hat auch ganz, ganz stark was mit kommunikativen Kompetenzen zu tun. Und das ist eben nicht nur das Fachliche. Ja, also da mangelt es halt schon an, ich sag mal, personenbezogenen, persönlichen Kompetenzen und sozialen Skills halt so in der Kommunikation, wie man sich, ich sag mal, und sein Umfeld entsprechend aufeinander einstellen kann und dafür Sorge tragen kann, dass man bestimmte Dinge halt auch so nach außen kommuniziert, damit diese Überforderung halt auch gemieden werden. Also es geht jetzt nicht nur um Paroli bieten, sondern es geht natürlich auch um, ich sag mal so, Aushandlungsprozesse, um so Entscheidungen miteinander zu treffen, so Konflikte anzusprechen, auch ne, so diese Themen.
Ich merke schon, wir könnten noch eine komplette zweite oder dritte Episode füllen, wie denn so ein Ablauf ist eines Coachings, auf was ich mich denn da einlasse, wenn ich als Coachee, also als jemand, der da vielleicht über gesundheitliche Herausforderungen bei dir anklopft und dann sich von dir beraten und coachen lässt. Ich glaube, wir müssen jetzt aber abbinden, weil sonst wird die Episode einfach zu lang. Aber wir setzen da vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt nochmal an und nennen diese Folge-Episode dann Gesundheitscoaching mit Karin oder so. Ne? Es könnte total spannend sein, aber jetzt für den Moment, glaube ich, haben wir ein gutes Bild vermittelt. Was sind denn so die großen Probleme, die der Carsten oder auch vergleichbare Führungskräfte im Alltag in ihrer Führungsrolle haben? Und wir haben einen kleinen Ausblick gegeben, was tue ich denn oder welche Möglichkeiten habe ich denn, um mich dieser Problemstellung oder woran erkenne ich das und was für Möglichkeiten habe ich mich denn sozusagen dazu entwickeln oder darauf einzulassen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Karin, dir vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so umfassend informiert hast, was denn so rund um dieses Thema gesund führen da so für Möglichkeiten existieren, aber auch natürlich für Herausforderungen für Menschen, die in dieser Rolle sind. Also vielen, vielen Dank. Deine Kontaktdaten und wie sich Hörer an dich wenden können, werde ich in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn da das Bedürfnis besteht, vielleicht ist ein Hörer dabei, der sagt, oh wow, was ich da gerade gehört habe, das trifft zu 100% auf mich zu und vielleicht sollte ich mich da mal drauf einlassen, mir da Unterstützung zu holen, ne? Dann gerne meldet euch bei mir, ich kann den Kontakt herstellen oder guckt in die Shownotes, ne? Da sind die Kontaktdaten von Karin gegeben. Ja, vielen, vielen Dank dir, Karin, und dann werden wir wohl ein neues Podcast-Projekt mal in Angriff nehmen demnächst.
Vielen Dank, ja, Frank. Also auf jeden Fall, es hat mir viel Spaß gemacht. Schönen Dank auch für die Gelegenheit, für dieses Experiment mit diesem Fallbeispiel. Und also für die Hörer und auch die Leser, die es weiterführend interessiert, was man machen kann, was auch Carsten machen kann oder sie oder ihr in dieser Situation, dann sind in den Shownotes dann letztendlich auch noch Ressourcen verknüpft, wo ich auch so ein paar Tipps gebe, wie man letztendlich auch seine Gesundheitsstrategie entwickeln kann, seine Ressourcen auftanken kann und letztendlich auch einen Weg entwickelt, um mit dieser Situation zurechtzukommen und gesund und erfolgreich zu führen in diesen turbulenten Zeiten und selbst dabei in Balance zu bleiben. Herzlichen Dank, Frank, und ja, an euch, an die Hörerschaft und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, bis bald. Ciao, ciao.
Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.